MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Willkommen bei MENA Watch. Mein Name ist Maya Zeden und mein Gast heute, freue ich mich sehr, Adriana Altaras. Sie ist Schauspielerin, sie ist Regisseurin und sie schreibt Bücher. In diesen Büchern setzt sie sich mit ihrer jüdischen Familie auseinander. Darüber sprechen wir aber später. Zuerst mal so ein paar Stationen deines Werdegangs. Du bist die Tochter von Partisanen, jüdischen Partisanen, die in Jugoslawien damals noch gekämpft haben, und bist in Zagreb geboren. Deine Eltern mussten dann fliehen und du bist 3 Jahre in Italien. Als du 4 Jahre alt warst, fing das an. Bist du in Italien bei deiner Tante und deinem Onkel gewesen für 3 Jahre. Dann bist du nach Gießen gekommen. Was für ein Schritt aus Italien nach Gießen. Aber deine Eltern hatten sich dort schon etabliert, haben dann 78 die jüdische Gemeinde dort gegründet. Und meine Frage ist jetzt, welchen Einfluss hatte das auf dich, diese Gründung einer jüdischen Gemeinde und Teil dieser Gemeinde zu sein? Und wie hat das dein Judentum beeinflusst?
Also bis 78 waren meine Eltern starke Kommunisten. Also da spielte Religion eine zweitrangige Rolle. Mein Vater war religiöser als meine Mutter, der kommt aus einer sephardischen Familie. Die waren sowieso mehr in der Synagoge und so. Meine Mutter kommt aus einem sehr deutsch-jüdischem Haushalt, die waren Assimilierter. Als sie nach Deutschland kamen, waren sie 2 Juden, es gab eine kleine Gemeinde, aber es war nichts Großes. Und 78 haben sie dann wirklich eine große Gemeinde gegründet und ab dann begann so eine Art Religiosität. Nicht, dass sie fromm wurden, aber plötzlich spielte das Judentum eine große Rolle. Mich hatten sie, da war ich 13, 14 mal in die Synagoge mitgenommen zu einem Pessachfest nach Brüssel. Das war praktisch auf Hebräisch mit flämischen Untertiteln. Ich habe nichts verstanden. Ich dachte, was für eine Religion. Stundenlang versteht man nichts. Und dann spielte das schon eine Rolle, weil das immer Thema war. Bauen wir eine Synagoge? Eine eigene? Wie soll die aussehen? Wer gibt uns Geld? Die Stadt, Land, Hessen, Deutschland und so weiter. Und das nahm immer mehr Platz ein. Das war auch nervig. Es war nicht nur gut.
Das glaube ich. Du bist ja dann in Marburg zur Schule gegangen und zwar...
Und ins Internat. Ich bin ein Internatskind.
Ja, also du warst vor allen Dingen auf einem Schulzweig, der sich Waldorfschule nennt und da tanzt man ja seinen Namen.
Anders. Es ist nicht ein Zweig, der sich Waldorfschule nennt, sondern die Schule heißt Waldorfschule und man tanzt auch nicht seinen Namen, sondern man macht Arrhythmie, liebe Maya.
Ja, ich wusste, dass du mir das richtig erklären kannst.
Ja, ich kann es dir sogar noch vormachen, aber das mache ich jetzt nicht.
Schade.
Es ist ein Bewegungsablauf, der auch medizinisch, heilmedizinisch eingesetzt werden kann. Und der sehr hilft, besser zu stehen, zu sprechen und sich zu verhalten.
Ja, und da habe ich nämlich die Frage, ob das die Grundlage deiner Schauspielkarriere war.
Nein. Die Grundlage meiner Schauspielkarriere war, als ich 4 Jahre alt war, gab es ein Casting in Zagreb für einen Partisanenfilm, wo Partisanen ein kleines jüdisches Mädchen finden. Und da gab es ein Casting, eine Blondine und ich, und da habe ich beschlossen, die Rolle kriege ich. Das ist auch auf dem Cover meines Buches drauf. Hm. Das ist das Castingfoto.
Ach, wie nett.
Ich wollte die Rolle kriegen und ich habe sie gekriegt.
Ja, okay.
Und dann habe ich beschlossen, Schauspielerin zu werden und dann habe ich es durchgezogen. Ich bin ein bisschen pragmatisch.
Was sind denn so die wichtigsten Stationen? Du hast einmal im Theater gespielt, du hast über 40 Filmen
Echt?
Mitgemacht. Ja, ich habe die mal gezählt. Dann hast du bei Opern Regie.
So alt bin ich schon.
Nein, du hast ja manche 3, 4 im Jahr gemacht. Also ja. Nein. Dann hast du bei Opern Regie geführt und Bücher geschrieben. Also in welcher Reihenfolge würdest du jetzt dein Engagement bewerten?
Kann ich gar nicht, weil ich mache alles 3 gerne und immer. Das ist so, wie wenn man sich entscheiden soll, magst du lieber Kartoffeln oder Spaghetti? Ich mag beides gerne. Und so war das auch immer. Magst du lieber die Mama oder die Tante? Kartoffeln oder Spaghetti? Theater oder Film? Schreiben oder inszenieren? Ich finde, alles ist Ausdruck von Kunst. Mir ist schnell langweilig. Ich brauche immer irgendwie was. Und wenn ich lange inszeniert habe, und ich inszeniere meistens Opern, und der Chor singt über Wochen und so laut, dann freue ich mich, wenn ich danach ganz allein im Zimmer sitze und schreibe.
Du hast einmal in einem Zusammenhang, ich glaube in einem Artikel, der über dich geschrieben wurde, gesagt, dass du lieber besetzt als besetzt wirst, weil du nämlich in gewissen Schubladen immer gelandet bist als Schauspielerin. Was genau meintest du damit?
Ich bin in Deutschland, im deutschen Fernsehen, vor allen Dingen eine Putzfrau gewesen. Und dann, nach 9-11, war ich eine Terroristin und habe mich oder andere wahlweise in die Luft gejagt. Und das habe ich alles eine ganze Weile gemacht, weil ich auch viel Geld verdient habe. Und irgendwann habe ich gedacht, das geht nicht. Ich kann nicht einen Underdog immer spielen und ein Ganoven, einen Terroristen. Was ist denn das für ein Vorbild für junge Schauspielerinnen, die Migrationshintergrund haben? Die denken, sie können wirklich nur Gemüseverkäufer werden. Das geht doch nicht. Habe ich aufgehört und habe gesagt, dann drehe ich lieber gar nicht. Das hat geholfen. Seitdem drehe ich nicht mehr solche Rollen.
Und du hast aber andere Filme noch gemacht.
Genau, ja. Ich habe viele Autorenfilme gemacht mit Rudolf Thomé. Das spielte keine Rolle. Aber im deutschen Fernsehen war ich so stigmatisiert. Und das ist jetzt besser geworden, nicht nur, weil ich Nein gesagt habe, sondern weil sich alles geändert hat. Also ich habe jetzt Rollenangebote, wo ich Anwältinnen spiele, Ärztinnen, Richterinnen. Also es kommt langsam ins Bewusstsein der deutschen Bevölkerung, dass Menschen mit Migrationshintergrund durchaus anderes können als putzen.
Zusätzlich ist ja auch das Alter inzwischen nicht mehr das, was keine Rollen kriegt. Das war ja eine Zeit lang so.
Ist immer noch nicht ganz so, dass, also Männer haben immer noch mehr Rollen, größere Rollen, interessantere Rollen. Ist schon noch so. Aber das war nie mein Problem. Mein Problem war, dass ich ausländisch aussah. Und als ich angefangen habe zu drehen, waren wir drei Frauen, Özay Fecht, jetzt fällt mir der nicht der Name. Egal, wir waren drei, die aus dem Ausland kamen.
Also das heißt, wann hast du denn angefangen, hier in Deutschland zu drehen, ne?
Gleich mit Beginn der Schauspielschule, 79. In der Serie, die ist Hoffmann und Schupovic, spielte ich die Tochter von einem Jugoslawen.
Ach nein.
Komisch, oder?
Also, du hast etwas später dieses Theater mitgegründet, das Theater zum westlichen Stadthirschen. Ich habe dich da gesehen in dem Stück Jontef, ein Festtag mit meinen Dibbuks, und war schwer beeindruckt. Daraus ist dann 2011 dein Buch entstanden, Titus Brille, das, was wir hier eben hochgehalten haben. Dann hast du noch dazu die Vagina-Monologe erfunden.
Die habe ich nicht erfunden.
Nicht?
Also
du hast sie inszeniert.
Ich habe sie inszeniert. Es gibt das Buch von Yves Ensler, Vagina-Monologe, und ich habe daraus eine Adaption gemacht.
Jetzt möchte ich nur wissen, was verbirgt sich hinter diesem schlüpfrigen Titel?
Ein Buch, was wirklich darum geht, was alles passiert mit der Vagina bei Vergewaltigungen oder bei Frauen, die sich nicht onanieren können oder wollen, sich nicht trauen, wenn religiöse Sachen mitspielen. Also es gibt sehr viele Interviews, die Yves Ensler gemacht hat, daraus ein Buch geschrieben und daraus haben wir ein Theaterstück gemacht. Mit wahnsinnigem Erfolg. Und über Jahre.
Vielleicht haben die Leute sich was anderes darunter vorgestellt.
Nee, ich glaube, dass die Leute genau diese Aufklärung gesucht haben.
Okay.
Und die spielerische Aufklärung. Ne?
Wie lange ging immer so ein Stück? Stunde, zwei?
Eine Stunde, anderthalb.
Ja, es gibt ja diese Theaterstücke, die ewig lang gehen.
Gibt's auch. Manchmal sogar hat das einen Sinn. Also wenn du alle Shakespeare-Dramen hintereinander machst, hat's einen Sinn. Oder die Mahabharata von Peter Brook. Meistens nicht.
Kommen wir noch zu einem ernsteren Thema. Du hast parallel während dieser Zeit auch schon für die Spielberg Foundation Interviews gemacht.
Deine Mutter zum Beispiel.
Ganz genau. Da wollte ich nämlich drauf hinaus, dass daraus unsere enge Beziehung entstanden ist. Wir sehen uns selten, aber wenn wir uns sehen, haben wir uns schrecklich lieb.
Ja. Und wir sind uns sehr vertraut, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und weil du auch meine Mutter so gern hast und kennengelernt hast. Die hat eine Widmung bekommen in diesem Buch. Also die müssen wir jetzt alle mal hochhalten. Da wollte ich aber gern wissen, das ist ja tatsächlich ein ernstes Thema. Wenn man mit Menschen spricht, die den Holocaust überlebt haben, die Shoah überlebt haben, wie bereitet man sich darauf vor und wie kann man das verarbeiten, was man da hört?
Ich kann sogar ein Beispiel sagen von dem Tag mit deiner Mutter. Das Erste, was passierte, war, Man macht ein Vorinterview, so haben wir das gelernt. Wir wurden vorbereitet, 3 Tage bei der Steven Spielberg Foundation. Ich habe in diesen 3 Tagen mehr gelernt als wirklich oft woanders, wie man Interview führt. Und eine Sache war davon, wenn die Gefragten, die Überlebenden, etwas erzählen, fragt man 3-mal nach, wenn man das Gefühl hat, es könnte nicht stimmen. Und dann lässt man sie in Ruhe, denn das ist ihre Wahrheit. Ich habe deine Mutter gefragt, 2 Sachen ist mir aufgefallen. Erst habe ich sie gefragt, können Sie sich an den Namen Ihres Vaters erinnern? Was für eine Formulierung. Sie hat sofort angefangen zu weinen und hat gesagt, natürlich. Ich wusste erstmal überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Es war eins der ersten Interviews, ich glaube sogar das erste. Also das hat mich, da habe ich noch gedacht, was ist das für eine Frage? Lerne formulieren. Das haben wir dann in den Griff gekriegt. Und dann hat sie beschrieben, wie der Abtransport war. Und er war total bizarr. Und ich habe mir das angehört und dann bin ich in die Gemeinde gegangen, in die Bibliothek und habe gelesen, wie der Abtransport war. Und er war genauso, wie sie es beschrieben hat.
Also dazu muss ich 2 Dinge jetzt sagen, weil das sehr persönlich ist. Erstens habe ich meine Mutter, soweit ich mich erinnern kann, nie weinen sehen. Und zweitens bin ich mit meinem Bruder gemeinsam und ihr in ihren Ort gefahren, da wo sie herkommt. Also das ist ja an der Karpaten, genau. An der Rumänien. Auf der anderen Seite ist Rumänien, aber es ist eben alles an diesem südlichen Ende. Und sie selbst wusste nicht mal, was da in der Nähe war an großen Orten, weil sie war so jung, dass sie verschleppt wurde, dass sie sich an die Orte nicht mehr. Aber sie konnte nachher genau sagen, wo, was, war, wer. Sie konnte noch die Sprache sprechen. Wir waren dann in dem Ort an einem Sonntagmittag angekommen. Und die Leute kamen aus der Kirche. Das ist ein winziger Ort. Also das ist riesig auffällig, wenn da jemand kommt. Und die standen dann um sie herum. Und sie sagte zu dem einen, bist du der sowieso? Und da war der Bruder einer Freundin von ihr, von früher. Also du musst dir das vorstellen, die war ja, weiß ich, 50 Jahre vorher verschleppt worden und konnte sowohl mit den Leuten reden, als auch ihre sie erkennen. Also sie hatte ein phänomenales Gedächtnis.
Sie hat diesen Abtransport beschrieben. Ja. Dann ging der Zug nach da, dann ging er nach da, nach Gender da. Und ich hatte mir das auf der Landkarte angeschaut und habe gedacht, das kann nicht sein. Der hat doch nicht solche Zickzack gemacht. Mhm. Und bin dann in die Gemeinde und es war genauso, so ein Zickzack. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es eben doch ganz klare Erinnerungen gibt. Und es gibt Triggerpoints, weil meine Formulierung auch so schlecht war und weil das auch so emotional war. Also sie hat da so geweint. Es war, glaube ich, mein erstes Interview. Ich war hochschwanger bei der Vorbereitung und ich hatte ein kleines Baby frisch und das lag auf dem Teppich, während wir das Interview gemacht haben.
Also da hast du ihr ein großes Glücksgefühl vermittelt mit dem Baby, weil sie hat Kinder immer sehr gern gehabt.
Sehr, ja.
Kann man denn diese Interviews noch irgendwo sehen?
Ja, die sind ja alle archiviert bei der Shoah Foundation. Ja. Man kann die immer bestellen, als Familienangehöriger sowieso. Und man bekommt als Familienangehöriger das Video. Also meine Eltern und meine Tante sind von anderen Leuten interviewt worden, nicht von mir. Ich habe die Interviews aber mir angeschaut.
Aber wenn ich jetzt für unsere MENAWATCH-Zuschauer gerne weitergeben möchte, wo man sich die als Außenstehende...
Bei der Shoah Foundation.
Also man kann sich einloggen und dann kann man direkt auf Namen zugreifen?
Ich weiß nicht, ob man direkt auf Namen zugreifen kann, aber ich weiß, dass man alle, die sind alle zugänglich. Das ist ja der Witz.
Das ist ja der Witz, ganz
dieser
genau.
Dieser ganzen Organisation. Ganz genau. Das ist... Und was das Spezielle daran ist, ist, dass man Details erfährt. Sonst gibt es das große Leid. Aber für mich war wichtig, und deshalb habe ich es auch gemacht, ich wollte Details wissen. Ich wollte es genau wissen. Und die Details machen eine Geschichte aus.
Genau, und man hat in diesem Fall, weil jetzt viel diskutiert wird, was passiert, wenn die Überlebenden alle ausgestorben sind, die Zeitzeugen, damit die Möglichkeit, sich das noch anzuschauen, um zu sehen, wie es wirklich war.
Ja. Ja?
Also wenn man es wissen möchte.
Ja. Ja.
Du warst auch Dozentin an der HDK, damals Hochschule der Künste, heute Universität, also UDK der Künste. Wie ist da der Stand? Bist du da immer noch tätig?
Ich unterrichte nicht mehr. Ich habe im Musical-Zweig Schauspiel unterrichtet. Mhm. 10 Jahre lang. Ist schon ganz schön lang.
Wann war das?
Wann habe ich aufgehört? Als ich angefangen habe, so viel zu inszenieren, bis vor, ich würde sagen, 10 Jahren ungefähr. Oder 8. Ich habe dann so viel inszeniert, dass ich keine Zeit mehr hatte, so viel zu unterrichten.
Zu unterrichten. Ich frage nämlich aus einem speziellen Grund. Es gab jetzt auch an der UdK einen sehr, sehr schrecklichen Vorfall von Demonstration, Protest, der also völlig schief lag, wo die Protestierenden sich die Hände rot gemacht hatten.
Ich weiß.
Und das war ja der Bezug mit den roten Händen, war ja der von zwei sich verirrten Israelis. Die sind in einen palästinensischen Ort reingeraten, hatten aber Kennzeichen, an denen sie als Israelis erkennbar waren, wurden dort ermordet. Und der ermordet hat, hat aus einem Fenster diese roten Hände rausgehalten. Also es war dieses Bild, was diese Protestierenden benutzt haben, war genau falsch herum. Ich weiß nicht, du guckst auch so, als hättest du das nicht gewusst. Also
das habe ich nicht gewusst, ja. Woher das Rote kam. Ich habe aber von dieser ganzen Geschichte gehört,
ja.
Weil eine Dozentin das geliked hatte, die ich wiederum zu einer Lesung eingeladen hatte. In Wiesbaden. Und dann haben die Leute gesagt, die wollen sie nicht mehr auf diesem auf der Einladung haben. Und dann habe ich die Dozentin angerufen und habe gefragt, wie konntest du das machen? Was ist passiert? Warum hast du das geliked? Und dann hat sie gesagt, das ist aus dem Zusammenhang rausgenommen. Das habe ich nicht gemeint und so weiter. Wie alles ist es, finde ich, wirklich so verdreht, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll mit dem Gespräch da drin.
Ja, genau. Hast du denn von dieser Frau oder überhaupt mitbekommen, dass jüdische Künstler diesen Boykott, also BDS, zu spüren bekommen haben?
Ich persönlich habe es nicht bekommen. Ich bin ein absoluter Gegner des BDS, ich persönlich, weil ich finde, dass die Künstler, die ausreisen aus Israel, die können uns ja Sachen erzählen, die wir jetzt nicht mehr erfahren. Wir erfahren nur die Dinge aus den Medien. Ich weiß aber, dass Künstler und Wissenschaftler, wenn sie hierher kommen können, mir mehr erzählen können, vor allen Dingen die Künstler, ich bin ja nun Künstlerin, als wir sonst erfahren. Jetzt erfahren wir das alles nicht. Was will man? Will man, dass die sagen, wir hassen unsere Regierung, wir sind nicht einverstanden damit. Und dann dürfen sie hier Geige spielen? Was will man von denen? Das finde ich einen ganz, ganz schwierigen Akt. Ich selber bin nicht boykottiert worden bisher. Was mich wundert, weil ich bin jetzt nicht pro-israelisch, ich bin auch nicht pro-palästinensisch, aber ich habe sehr klar meine Meinung in allen möglichen Medien kundgetan. Auch beim Zentralrat. Und ich werde weder von der einen Seite noch von der anderen Seite gemobbt. Was ich sehr großzügig finde, weil ich mich äußern kann. Immer. Aber ich habe freiwillig für eine ganze Zeit nur in der jüdischen Allgemeinen veröffentlicht.
Das kommt noch.
Weil ich nicht woanders sein wollte. Aber ich habe vor allen Dingen im Institut für soziale Plastik eine Masterklasse gegeben. Was ich nicht erst wollte, weil ich dachte, warum soll ich denn Leute unterrichten? Die können doch in eine normale Uni gehen. Da machen wir doch nur Ghettoisierung. Und nachdem ich da unterrichtet habe, habe ich verstanden, wie wichtig das ist, in einem Safe Space zu sein.
Das ist eine jüdische Hochschule.
Ja.
Ist auch eine Neugründung, oder?
Das ist eine Neugründung und ich fand es erst so, dass ich dachte, das ist eine Ghettoisierung. Was wollt ihr von mir?
Gut. Das entspricht den jüdischen Schulen, die für Kinder wichtig sind, die in anderen Schulen gemobbt werden. Wir haben hier in Berlin ja einen großen Ausländeranteil oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Nicht nur das Mobben. Es ist nicht nur das Mobben.
Okay.
Das Mobben ist das eine. Das ist, wenn man schwarz-weiß sieht. Aber meine Studenten, die da waren, haben andere Dinge erzählt, die sie vielleicht nicht erzählt hätten. Sie wären vielleicht gar nicht in dieser Uni groß aufgefallen. Aber sie haben andere Bereiche von sich mobilisieren können, die sie woanders nicht gemacht hätten. Und das führt dazu, dass es eine größere Bandbreite gibt, eine größere Erzählung, eine Ambivalenz. Das hat mich wirklich sehr berührt.
Es gab ja jetzt diesen wirklichen Kulturbruch 7. Oktober 2023 und speziell das Thema Nova Festival und die Massaker an den Teilnehmenden und auch schreckliche, brutale Gewalt, die da sich entfaltet hat. Wie ist da Wie waren da die Reaktionen aus der Kulturszene?
Also erst gar keine. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass gar keine Reaktionen waren. Und dann hat eine Buchhandlung in der Akazienstraße einen Newsletter geschrieben, wo sie ihr Mitgefühl ausgesprochen haben mit allen jüdischen Autoren. Und plötzlich habe ich gemerkt, aha, so geht es auch. Mhm. Da habe ich bedankt. Da habe ich gesagt, Mensch, ist das toll, dass ihr das geschrieben habt. Und dann habe ich für die was geschrieben, wie es mir geht in Schöneberg. Das war am Anfang. Dann wurde nicht mehr geschwiegen. Dann gab es sehr viele Zuneigungsbekundungen.
An dich persönlich oder öffentlich?
An mich und an öffentlich. Also meistens war es ja Margot Friedländer, die auf die Bühne geschleppt wurde, sagte, seit Menschen und wieder rausgehievt wurde beim Filmakademie. Es gab in der Filmakademie, wo ich Mitglied bin, mehrere Treffen mit palästinensischen und jüdischen Künstlern. Also Richard Schneider kam und hat gesprochen. Also es wurde einiges gemacht. Dann kippte es nochmal. Also ich würde sagen, es waren drei Phasen. Erst nichts, dann einiges tun. Und jetzt, nachdem es ja mit dem Gazastreifen so zugeht, wie es zugeht, gibt es eine große Distanzierung von Israel, aber auch von jüdischen Künstlern, zu jüdischen Künstlern.
Aber du bist in dem Fall auch eher nicht so betroffen,
ich
oder?
Ich bin nicht so betroffen. Ich wundere mich auch, obwohl ich ja nun wirklich als Jüdin bekannt bin. Nicht nur als Künstlerin, aber meine Bücher sind ja sehr jüdisch. Gut, ich weiß nicht, wo ich nicht eingeladen werde. Das weiß ich ja nicht. Ja. Oder ob ich Rollen nicht kriege, weil ich Jüdin bin. Das weiß ich nicht. Kann ja sein. Also meine Arbeitslage ist gut, aber weiß man nicht. Ich selber tue mich ja auch schwer. Ich tue mich wirklich schwer zu positionieren, weil ich mich gar nicht positionieren will. Ich will die ganze Zeit deeskalieren und ich komme gar nicht mehr dazu.
Weil du nicht drüber reden möchtest oder weil man dich nicht fragt?
Doch, weil ich so schnell kann man gar nicht deeskalieren, wie die Situation sich fortwährend ändert. Also finde ich.
In welchen Zusammenhängen wirst du denn darauf angesprochen?
Bei ungefähr jedem Interview, was egal um was geht, kommen wir immer auf Israel. Und zwar immer mit dem Vorwurf.
Vorwurf?
Ja, ja. Mhm. Und dann fange ich an zu sagen, okay, fangen wir nochmal von vorne an. 7. Oktober, was ist passiert? Und so weiter. Dann, ich persönlich bin gegen die Siedlungspolitik. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist nicht, ich bin dagegen. Ich bin auch kein Freund der jetzigen Regierung. Ich stehe nicht auf Orthodoxe und die Orthodoxen stehen nicht auf mich. Also das ist eine gegenseitige, sagen wir mal,
Distanzierung,
ja. Ablehnung. Trotzdem, finde ich, muss man sich die Geschichte wirklich ganz genau anschauen. Und das passiert mir zu selten. Und ich versuche zu deeskalieren, indem ich zum Beispiel bei jeder Lesung sage, wenn man mich, die fragen mich mal, haben Sie überhaupt Mitgefühl mit den Palästinensern? Sage ich, für was haltet ihr mich? Natürlich. Ich kann doch nicht sagen, ich habe nur Mitgefühl mit den Geiseln, aber ich erwähne nochmal, die Geiseln sind immer noch in den Bunkern. Ja, also, so versuche ich die zu beschreiben, ne? Beide Seiten immer wieder.
Wo auch eine Diskrepanz herrscht, ist natürlich einmal dieser Punkt, dass man weniger Empathie offenbar zeigt für die Geiseln als jetzt für die Menschen in Gaza. Aber bei der Gedenkkultur, da wird sehr, sehr intensiv an den Gedenktagen gedacht. Ja, und jetzt ist die Frage, könnte man das besser machen?
Also, da habe ich ja eine ganz klare Meinung. Ich finde ja, dass die Gedenkkultur genau da stecken geblieben ist, wo sich alle wohlfühlen, nämlich in 9. November gedenken wir oder 27. Januar und die restlichen Tage ist Partyzeit. Das finde ich. Dann finde ich, ich hätte Vorschläge. Ein Vorschlag wäre, anstatt so viel zu gedenken, die AfD zu verbieten. Würde mir persönlich mehr nutzen. Da habe ich auch eigentlich gar kein Diskussionsspektrum.
Das war's schon?
Nein, ich habe auch noch was. Wenn man schon Gedenkfeiern machen möchte, weil eine Gesellschaft die auch braucht, warum gibt man die nicht der nächsten Generation, den Jugendlichen, und sagt, so, ihr macht das jetzt im Bundestag. Und nächstes Jahr macht es eine andere Klasse, Konkurrenz belebt. Die werden versuchen, immer besser zu machen. Natürlich mit Anleitung, mit Schulen, Lehrern, die helfen. In die Hände der nächsten Generation geben. Weil ich glaube, dass dann weniger ist, oh Gott, schon wieder Gedenken, sondern warum soll ich das machen? Wer bin ich? Wie stehe ich dazu? An was gedenke ich? Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass es für viele türkische Jugendliche, die in den Schulen sind, auch wichtig ist, dieser NSU-Morde zu gedenken. Und das ist, findet da, hätte da auch Platz. Zum Beispiel.
Um noch mal kurz auf Israel zu sprechen zu kommen, es war jetzt gerade dieser European Song Contest und Yuval Raphael hat für Israel den zweiten Platz geholt. Also wie fandest du die Reaktion der Leute vor dem Stadion und auch wie fandest du die
Abstimmung? Ich finde den Song erstmal sehr gut.
Ja, der ist gut.
Und ich finde, da gehe ich künstlerisch dran. Ich habe mir das natürlich angeschaut und habe gedacht, okay, bevor ich jetzt gucke, ja, nein, Politik, will ich mal sehen, wie die ist. Und das hat mir sehr gefallen. Und da dachte ich, sehr gut, das ist schon mal gut. Qualität, stimmt. Österreichischer Song ist super. Der hat zu Recht gewonnen. Also ich gehe erstmal künstlerisch dran. Und weil ich künstlerisch dran gehe, finde ich die Diskussion drumherum unterirdisch. Aber ja, wo sollen sie sonst sein? Ich finde es ja auch ehrenwert. Das zeigt ja, wie wichtig Kultur ist und wie wichtig Kunst ist, dass die Leute sich über Kunst auch aufregen. Also das heißt ja, wir haben eine Funktion. Wir wurden ja so schnell abgewickelt während Corona, weil wir nicht systemrelevant waren. Mhm. Und daran sieht man, wie systemrelevant ein Eurovision Song Contest ist. Ja, also das zum Beispiel finde ich gut.
Mhm. Du hast ja auch viel selbstständig gearbeitet. Das heißt, du hast nicht immer irgendwo Geld verdienen können, sondern du musstest das auch irgendwo heranholen. Hattest du denn mal in diesem Zusammenhang mit dem Berliner Kultursenator Joe Scialo zu tun, der diese Antidiskriminierungsklausel versucht hat zu installieren? Findest du, dass das ein sinnvoller Ansatz war, um bei Fördergeldern zu vermeiden, dass die in Projekte geraten, die eventuell...
Das ist ja so ähnlich wie BDS.
Ja, genau.
Letzten Endes. Es ist ja das Umgekehrte. So, das funktioniert nicht. Hat man ja auch gesehen. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber woher das kommt, ist ja auch ein bisschen die Documenta. Und an der Documenta kann man ja viel lernen. Also, dass überhaupt dieses Bild kam und alle so taten, als hätten sie nicht gewusst, dass das antisemitische Künstler sind, das fand ich schon irgendwie sehr bizarr. Aber gut, dann hängt das Teil und es dauert ewig, bis eine anständige Diskussion stattfindet. Bevor überhaupt eine Diskussion, also es wurde Schuld zugeschoben, die ganze Zeit, ein Riesentheater, alle abgewickelt, anstatt das Gespräch zu suchen, sofort zu sagen, wir haben Fehler gemacht, das stimmt, das ist so. Ich verstehe, dass du dich schlecht fühlst, wenn du das Bild siehst, dass du dich angegriffen fühlst. Das alles ist nicht passiert. Daran sieht man, wie das ist. Das ist, für, also ich fand es unterirdisch.
Also hast du denn mit Fördergeldern gute Erfahrungen gemacht?
Ich habe Fördergelder gekriegt, also ich habe dieses Überbrückungsgeld gekriegt und als ich wieder verdient habe, habe ich es zurückgezahlt. Hm. Mehr kann ich nicht sagen.
Naja, es geht ja eigentlich um Fördergeld für Projekte. Also so
ja.
Was,
aber ich
hast
weiß,
du gar nicht gebraucht. Du hast
da habe ich es nicht gebraucht, aber ich es sind mehrere Filmprojekte zu meinen Büchern unterwegs. Eins wird jetzt gefördert, deutscher. Esti Amrani wird einen Film drehen. Aber es ist auch, das jüdische Thema ist nicht mehr so in, wie es mal war, muss man ja mal sagen. Nicht nur, weil die Überlebenden sterben, sondern weil die Lage Nahost so ist, wie sie ist. Und das schlägt sich hierher. Und ich habe unsägliche Diskussion auch mit einer palästinensischen Redakteurin geführt, wo es darum ging, wer ist mehr Opfer, sie oder wir. Dachte ich, jetzt zerfleischen wir uns untereinander? Mhm. Also, sie hat immer wieder gesagt, ihr Juden habt eine stärkere Lobby als wir Palästinenser. Und dann habe ich gesagt, wir könnten uns ja auch zusammentun und sprechen, wer kriegt überhaupt die Gelder, wir kriegen ja auch keine Gelder. Mhm. Also jüdische Projekte sind auch nicht so interessant. Mhm.
Gut, also da könnte ich viel zu sagen, aber ich bin ja hier nicht gefragt, sondern ich soll fragen. Und du schreibst auch Artikel, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, für verschiedene Medien, also nicht nur für die Jüdische Allgemeine. Ich habe was gefunden, was du für Zeit Online geschrieben hast.
Ich habe viel für Zeit Online geschrieben.
Genau, früher, ja. 2016, ein wahnsinniger Titel, Ausflug ins Land der Dichter und Henker. Da rollt es mir gleich ein bisschen den Rücken runter. Was für Themen hast du da in diesen Kolumnen verarbeitet?
Also meistens sind es schon, beim Schreiben sind es schon oft jüdische Themen. Weil das ist mir am nächsten, da kenne ich mich am besten aus. Und ich schreibe am besten bei Sachen, die ich mich auskenne. Ich merke, wenn ich Sachen schreiben soll, wo ich mich nicht wirklich wohlfühle, die werden nicht so gut. Und das war ein Text über Weimar und da, wie ich mit meinem Sohn nach Weimar gefahren bin, weil ich dachte, das muss jetzt sein. Das musst du dir mal angucken.
Okay.
Du musst uns das
mit welchem Sohn?
Mit dem Kleinen.
Mit dem Kleinen. In der Jüdischen Allgemeinen hast du auch, also wirklich, wahrscheinlich machst du das immer noch, ne?
Ich schreibe viel für die Jüdische Allgemeine, also finde ich viel. Regelmäßig, sagen wir mal so.
Ist das so ein feste Kolumne?
Nein,
oder?
Nein, die rufen mich an und sagen, interessiert dich das Thema?
Okay.
Und dann sage ich ja oder nein.
Okay.
Also das letzte Mal haben sie mich gefragt, ob man, was man machen soll, jetzt kommt der Frühling.
Ach ja.
Und es ist überall Krieg. Und da habe ich den Text geschrieben.
Ja, ja, ja. Der mir ins Auge fiel, war, dass du eine Rolle in einem Film bekommen hast, als Jüdin, die mit einem Palästinenser in Israel zusammenlebt und gedreht wurde in Jordanien. Und der Text, der war insofern spannend, weil genau diese Spannung zwischen den Gruppen innerhalb der Crew auch deutlich wurde. Also
der Text hat ewig gebraucht, bis er erschienen ist. Also die Jüdische Allgemeine hat sich auch geziert. Freunde haben gesagt, darfst du nicht veröffentlichen. Also der war auf allen Ebenen wackelig.
Ja, aber deine Erfahrung ist eigentlich die spannende. Nicht nur, dass der Text jetzt sozusagen...
Ja, die Erfahrung war auch wackelig.
Erzähl mal bitte ganz kurz, wenn es geht.
Also ich kriegte das Angebot, eine Jüdin zu spielen, die in Ramallah mit einem Palästinenser zusammenwohnt und ein offenes Haus führt. Habe ich das restliche Drehbuch gelesen, habe nicht alles verstanden, es war auf Englisch und fand es auch ein bisschen schwierig. Und dann hat Aaron es gelesen, der besser Englisch kann, ist mein ältester Sohn, hat gesagt, kannst du machen. Guck mal, dann fährst du nach Jordanien, wird dir nicht schaden, lernst du Jordanien kennen, ist okay. Dann habe ich gesagt, naja, eine Palästinenser, also mit einem Palästinenser zu drehen, für den Weltfrieden bin ich ja, los, es kann ja nicht so ein Problem sein. Und bin dann so, wie ich so bin, dahin gefahren. Und es war komplett anders. Also der Weltfrieden geht nicht so schnell, schon mal als Nachricht. Von den 4 Tagen waren es nur noch 2. Der palästinensische Kollege hatte einen Satz über Kolonialismus auf den Lippen und Zionismus. Und ich fand das alles zu klein gegriffen. Dann wurde er sehr unangenehm und hat überhaupt keine Lust mehr mit mir zu spielen. Zuerst haben wir alle zusammen gefrühstückt mit seiner ganzen Familie. Also es war eigentlich, ne? Dann hatte ich eine Garderobiere, die ein Flüchtling war und in Jordanien in einem Auffanglager lebte. Und die war unglaublich herzlich und eine ganz tolle Musikerin, die mitspielte. Mit denen war es ganz eng, die aber die ganze Zeit weinten. Und dann flogen die Raketen vom Iran nach Israel. Und ich dachte, das ist ein Feuerwerk, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und dann war komplett aus. Und diese ganzen Eindrücke, die haben mich so erschüttert. Es war Rosh Hashanah, als ich gelandet bin. Ich saß in der Synagoge, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht.
In Israel?
Hier.
Hier?
Bin hier
zurückgekommen.
Rosh Hashanah gelandet.
Genau. Aber der Film ist fertig geworden?
Der Film ist fertig geworden, ich habe ihn noch nicht gesehen.
In welchem Kontext wird er gezeigt?
Ich glaube, im Kino.
Okay, wie heißt er denn?
Das weiß ich gar nicht. Bisher irgendwas mit Little Bird.
Okay. Also der ist quasi gerade erst fertig. Das ist ja ein relativ neuer Artikel auch von dir in der Jüdischen Allgemeinen. Und du hast in einem anderen Artikel, und da muss ich dich zitieren, im März über die Oscarverleihung, also überhaupt über Nachrichten, die dich belasten, geschrieben und über die Oscarverleihung. zwei jüdische Themen haben Oscars gewonnen. There is no business like Shoah business, sagt die Moderatorin. Oder denkt sie es nur? Ich höre es jedenfalls aus ihren Kommentaren heraus, höre Flöhe husten, ich bin schrecklich empfindlich und mein Nervenkostüm liegt blank. Zitat Ende. Damit hast du natürlich die Gefühlslage vieler jüdischer Menschen in Deutschland, in Berlin, in Europa, in weltweit ausgedrückt. Wir alle sehen im Augenblick die Berichterstattung sehr kritisch. Ja, um es vorsichtig
zu sagen.
Es ist
ja nicht nur die Berichterstattung. Es ist ja eine sehr schwierige Situation. Also Israel als unser Heimatland funktioniert ja nicht wie bisher. Amerika als Alternative funktioniert schon mal gar nicht. Also kann ich nur sagen, und deshalb bin ich vielleicht so laut, kann ich auch genauso gut in Deutschland bleiben und hier für die Demokratie einstehen.
Na gut, also deine Bücher sind ja im Grunde immer thematisch ganz nah an deinem Leben. Das hier mit Titus Brille ist die Geschichte deiner Vorfahren sozusagen.
Ja.
Und hier in Deutscher, man muss ja sagen, wie das geschrieben ist, ne? Da geht es um deine jetzige Familie und die Auseinandersetzung jeweils aus jüdischer Perspektive. Und dann hast du als letztes, soweit ich weiß, vielleicht gibt's inzwischen was Neues, 2023 geschrieben, besser allein als in schlechter Gesellschaft. Und das sind alles Themen, die im Grunde jeden Menschen interessieren. Nicht jeder kann darüber ein Buch schreiben, aber da geht's um diese Tante in Italien, bei der du lange gelebt hast und mit der du eine lange Beziehung weiterhin gepflegt hast. Und dann um Beziehungsprobleme, um Verlassenwerden. Und die Frage, die ich habe, ist das deine Katharsis? Ist Schreiben für dich sozusagen nötig, um alles zu bewältigen, was dir passiert?
Ein bisschen schon, aber weißt du, Maja, viele fragen mich, das geht's dir danach besser? Nein, es hilft nicht. Also okay. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man ein Buch schreibt, man keine Therapie bräuchte. Schön wäre es, würde man viel Geld sparen.
Da ist ein Kapitel drin, dass du eine Therapie hast.
Eben, also die braucht man trotzdem. Oder sagen wir mal, weil man in die Therapie geht, kann man die Themen überhaupt schreiben, weil sie einem deutlicher und klarer werden. Mhm. Aber Katharsis im Sinne von Konzentration, das ja. Also ich kann mich konzentrieren und die Probleme ein bisschen bündeln, wenn ich sie schreibe. Und dann bin ich nicht so ohnmächtig, vielleicht so.
Dein Stil, das merkt man dir jetzt beim Sprechen auch an, ist immer humorvoll. Also jüdischer Humor ist ja ein spezieller Humor, der sich hauptsächlich entweder gegen sich selbst, also über sich selbst lustig macht oder über die eigene Gemeinschaft, ganz selten
über andere. Ja, das ist das Spezifischste.
Genau. Und die Frage ist jetzt, ist das nur dein spezielles Merkmal oder ist das ein Familienerbe?
Es ist ein Familienerbe, ganz klar. Und ich glaube, dass man Kinder zu Humor erziehen kann und muss. Mein Vater war wirklich extrem lustig und meine Mutter sehr geistreich. Und wenn man zu Hause bei uns nicht gut war, im Witze zu erzählen, da könnte es auch Probleme geben. Also es war wichtiger, witzig zu sein, als sich anständig zu benehmen. Bei meinen Eltern, bei meiner Tante war es wichtiger, dass man anständig aß und saß.
Ja, so hast du alles mitbekommen.
Die wichtigsten Dinge. Humor, fertig. Lesen, schreiben, geschenkt.
Und sitzen.
Ja, genau. Humor und sitzen.
Du hast auch zwei Söhne, haben wir schon drüber gesprochen.
Die sind auch sehr witzig übrigens.
Genau, also ich kenne die leider nicht. Mein Sohn und dein Sohn sind befreundet. Witzigerweise, was ich auch nicht wusste, aber hat sich herausgestellt. Und das Interessante ist, Aaron, der Ältere, ist jetzt auf dem Plakat gewesen von den jüdischen Filmfestspielen Berlin und Brandenburg, die gerade im Mai stattgefunden haben. Und der hat schon letztes Jahr einen Filmpreis bekommen, 2024, Deutsche Fernsehpreis für die Rolle in Den Zweiflers, in dieser Serie. Die war ja irre erfolgreich,
ja.
Also unerwartet vielleicht, aber es war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Lenny war auch dabei, den habe ich da auch das erste Mal gesehen. Und jetzt die Frage, ist das so, dass du das Vorbild bist für deine beiden Söhne?
Also ich muss erst mal sagen, ich war es nicht die in die Karrieren geschoben hat. Es war Simone Bär, weil ihr Sohn war auf der jüdischen Schule in der Klasse mit Aaron.
Nein.
Und sie hat da drin gecastet. Und da hat er nicht Alle waren Mörder gedreht und ab da war es gelaufen. Dann wollte er Schauspieler werden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich ein Vorbild bin. Die drehen viel mehr, machen nicht Theater. Und ich bin, glaube ich, für die total altbacken und spiele viel zu utriert und völlig falsch und überhaupt nicht so modern und spreche auch zu deutlich. Die nuscheln ja alle, das ist ja sehr modern. Man braucht ein Hörgerät.
Ja, das hat, also, ja. Danke, also, dass du mir das sagst. Ich denke immer, ich brauche ein Hörgerät.
Ja, also ich verstehe. Ich sage auch, wenn wir privat zusammen sind, den ganzen Tag, was? Das ist so nervig. Egal, also ich bin für die, glaube ich, ich finde es gut, Kinder müssen ja ihre Eltern überholen und das haben sie. Sie haben einen Bereich gefunden, in dem sie sich wohlfühlen und mich überholt haben. Und das muss so sein, in der Kunst.
Na gut, also dafür, dass du so viel schon gemacht hast, haben die noch was vor sich.
Ja, aber sie haben, der Aaron dreht viel mehr als ich, der fühlt sich da total wohl. Der kann gut diese E-Castings machen, also der ist auch ein guter Schauspieler für Film. Also es ist gut. Und Lenny macht Musik, also passt schon.
Der macht Musik. Also es ist ja so, dass dein früherer Mann Komponist ist.
Die Begabungen sind
ja verkreuzt. Ja. Und habt ihr denn auch du und dein Mann damals mal gemeinsam was gemacht?
Wir haben viel, der hat viel Musik für meine Sachen gemacht, wenn ich Stücke selber geschrieben habe, ja.
Noch ein Thema Gemeinsamkeit. Wir hatten einen gemeinsamen Freund, Moishe Wachs. Und du hast die witzigste, traurigste Grabrede gehalten, die ich je gehört habe. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dich...
Du möchtest, dass ich deine halte?
Mach
ich. Das kann ich.
Ja, okay, das schreibe ich in mein Testament.
Ja, das ist in Ordnung. Mach ich.
Okay. Und in deinen Büchern hast du dann auch immer an ihn erinnert. Da wird immer an Moishe Wachs Dank gesagt. Und Robby, sein Bruder, ist immer noch ein guter Freund von dir. Was das Interessante ist am Tod anderer Menschen, ist, dass man in diesem Moment dann auch ein bisschen über seinen eigenen nachdenkt. Darüber, was man an Entscheidungen getroffen hat, welchen Weg man genommen hat. Würdest du heute Dinge anders machen, als du sie gemacht hast? Wärst du vielleicht lieber doch nicht in Deutschland? Oder ja, hat das für dich...
Also in Amerika zu bleiben oder aufzuwachsen, hätte mir schon gefallen. Jetzt geht's meinen Verwandten in Amerika nicht so gut. Insofern, ne? Aber das wäre schon was gewesen.
Ja.
Israel war in meiner Familie nie eine Option. Komischerweise, weil meine Eltern waren ja Sozialisten, also Kommunisten, die hätten in den Kibbutz perfekt gepasst. Aber sie wollten in Europa oder in Amerika bleiben. Also Amerika wäre es schon gewesen, in einer Umgebung aufzuwachsen, wo das Jüdische normaler ist. Puh, das hätte mir schon gefallen. Ich hätte nicht so eine Karriere gemacht.
Ne? Kann sein.
Also, aber vielleicht wäre ich mal ein bisschen entspannter, was das betrifft.
Was mich umgehauen hat, ist, dass du auch einen Artikel jetzt eben in der Jüdischen Allgemeinen über deinen Schrebergarten geschrieben hast, ja? Das.
Findest du spießig? Ist kein Schrebergarten, ist ein Wohnwagen. Das ist ein Zirkuswagen. Also es ist schon ein bisschen künstlerisch. Ein Zirkuswagen mit ungefähr dieser Fläche hier als Garten, also überschaubar. Und da kann ich mich sehr gut konzentrieren. Darum geht's vor allen Dingen.
Mich hat gewundert, also ist der Erholungsfaktor dort tatsächlich größer als dieser kolportierte Zwang zur Erfüllung von Laubenpieper-Vorschriften?
Also die gibt's gar nicht da.
Aha.
Weil okay. Es ist eine ziemlich weit angelegte Geschichte. Ich stehe am Wasser. Ich schaue aufs Wasser und die meiste Zeit arbeite ich da eigentlich.
Also das ist kein staatlicher, sondern das ist wahrscheinlich ein privater.
Ist
ja,
privat.
Das ist ja dann ist alles
es
etwas anders.
Es ist privat
anders,
ja. Und ja, ich bin die meiste Zeit da eigentlich, ich konzentriere mich dabei. Ich habe sogar überlegt, ob ich heute hinfahre, weil ein schöner Tag ist. Aber ich habe morgen schon um 1, 2 Probes, hauchknapp, das geht aber.
Letzter Vorschlag zu dem Thema Künstler, Solidarität in Deutschland. Gibt es da einen Vorschlag, wie man vielleicht bei Menschen, die auch im künstlerischen Bereich arbeiten, weil ich habe einen speziellen Grund, warum ich das frage. Das Nova Festival war ein Musikfestival.
Ich weiß.
Und die Musikszene in Berlin hat komplett versagt in ihrer Solidarität. Ja. Also ich frage mich selbst, wie kann man diese Schnodderigkeit, dieses nicht verstehen wollen, was da passiert ist. Wie kann man das aufbrechen?
Ich weiß nicht, ob wirklich der Satz stimmt, steter Tropfen höhlt den Stein. Also ich gehe immer und überall fange ich wieder damit an zu erzählen, wie es mir geht, wie ich das empfinde, wo es mir wehtut, was ich mir wünsche, was ich auch an Empathie für die andere Seite habe, dass ich nicht an die Rache glaube, dass ich Angst habe, dass es bis ins, keine Ahnung, 10. Glied immer so weitergeht. Also ich versuche die ganze Zeit, das immer wieder zu sagen. In meinen Texten, wenn ich spiele, bei Interviews.
Versuchen wir es weiter. Es wäre schön, wenn sich da was täte. Letzter Punkt. Du hast 1988 den Deutschen Filmpreis für die Rolle in Rudolf Thomas Film Mikroskop bekommen. Und was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist, wie du dich ans Mikrofon stellst, um dich zu bedanken und sagst, vielen Dank an die Jury, Sie haben diesmal die richtige Person ausgezeichnet. Da habe ich heute noch Spaß dran. Jetzt hast du die Hälfte deiner Lebenszeit langsam, also überschritten. Bei uns sagt man ja immer bis 120, alles Gute, also knapp überschritten. Und die Frage ist, was kommt noch?
Das ist eine gute Frage, weil das frage ich mich zurzeit wirklich die ganze Zeit. Weil ich künstlerisch so viel schon geschafft habe, aber weil die Weltsituation so ist, wie sie ist, denke ich die ganze Zeit drüber nach, was willst du noch? Willst du woanders leben? Willst du sozialer arbeiten, andere Projekte? Ich kann das nicht wirklich beantworten. Ich weiß, dass für mich ein Zurückziehen in die Privatheit nicht als Option zur Verfügung steht. Also erstens arbeite ich zu gerne und zweitens, es wäre mir zu langweilig und ich will politisch-sozial tätig sein. Das muss ich sein. Also viele meiner Freunde gehen ja jetzt in Rente und Freundinnen und ziehen sich zurück nach Griechenland, Portugal und so. Sehr schön. 4 Wochen.
Gut. Aber du machst jetzt auch gerade ein Projekt.
Jetzt mache ich gerade in Potsdam eine Inszenierung fürs Freilufttheater, im Hans-Otto-Theater. Im Herbst mache ich Anything Goes in Hannover. Und nächstes Jahr will ich mein neues Buch schreiben. Also ich habe schon Ideen. So ist es nicht.
Gut.
Und Geld verdienen muss ja auch. Bei der Rente von uns Künstlern.
Also bin ich bei dir.
Ja, so wahrscheinlich.
Adriana, danke schön für das
Gerne.
Gespräch.
Gerne, danke für die schönen Fragen.
Und wir hoffentlich sehen uns bald wieder.
Gerne.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.